Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Ich begrüße den peruanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa, den Autor von bald 20 Romanen, von Essays, den engagierten Intellektuellen, den politischen Kopf von Lateinamerika. Zum Doppelkopf mit Ruth Stäblein. Herr Vargas Llosa, Sie leben derzeit gleichzeitig in drei Hauptstädten der Welt, in Lima, London und Madrid. Wie schaffen Sie das?
Und Paris auch. Yo tengo algo permanente en mi vida, que es mi trabajo. Eso no varía.
Ich habe etwas, was meinem Leben Dauer verleiht. Das ist meine Arbeit. Da ändert sich nichts. Ich habe immer den gleichen Tagesablauf, wo ich auch bin. Nur der Blickwinkel ändert sich. Auch wenn es mein Leben kompliziert macht, stimuliert es mich zugleich. Das Land, die Sprache, die Landschaft zu wechseln, es inspiriert mich und es verschafft mir eine weitere, eine universelle Perspektive.
Ich glaube, es gibt eine Perspektive mehr universal.
Und warum gerade diese vier Hauptstädte, Paris, Lima, London, Madrid, warum diese vier?
Bueno, Lima es la ciudad donde yo me he formado, no, donde he vivido, donde tengo pues mi familia, mis amigos.
Lima, dort bin ich zur Schule gegangen. Dort habe ich meine Familie, meine Freunde und meine größte Bibliothek. Die meisten Bücher habe ich dort. In Peru habe ich meine Kindheitserinnerungen, das Element der Autoren. Paris ist der Mythos. Ich gehöre zu der Generation, die von Paris geträumt hat. Wir haben geglaubt, man müsse in Paris leben, um ein Schriftsteller oder ein Maler oder ein Musiker zu werden. Das sei das unerlässliche Requisit. Ich war von früher Jugend an von französischen Autoren beeinflusst. Die Idee von der Verantwortung des Schriftstellers, die hat mich geprägt. Denker wie Sartre, Camus, Malraux, engagierte Schriftsteller waren wichtig für mich. Und dann Madrid, weil ich mich da zu Hause fühle. Da sind meine Verleger, da schreibe ich für Zeitungen, habe viele Freunde. Meiner Frau gefällt es in Madrid. Sie ist in Spanien glücklich. England, das ist dagegen der Ort, an dem ich am besten arbeiten kann. Da bin ich völlig isoliert, da lebe ich absolut anonym. Diese vier Städte bilden eine Welt. Sie ist abwechslungsreich, denn ich habe mich immer als Stadt-Weltbürger betrachtet. Und das bin ich gewissermaßen auch geworden. Und solange es die Gesundheit erlaubt, will ich dieses kosmopolitische Leben auch führen.
Dure la salud, pues voy a tratar de seguir haciendo esa vida cosmopolita, ¿no?
Mario Vargas Llosa, wie kommt es, dass so viele lateinamerikanische Autoren nach Europa wollen, unbedingt nach Europa wollen? César Vallejo, ihr Landsmann aus Peru, Pablo Neruda. Was treibt lateinamerikanische Autoren geradezu nach Europa?
¿Qué impulso? Porque Europa ha representado siempre para el escritor latinoamericano y el artista, el pintor, el músico.
Weil Europa für den lateinamerikanischen Autor und Künstler, den Maler, den Musiker immer die Hauptstadt einer Kultur bedeutet hat, zu der wir auch gehören. Wenn Sie auf Spanisch oder Portugiesisch schreiben, ist die Referenz automatisch Europa. Der Einfluss der Ideen, der ästhetischen Werte, der verschiedenen Schulen, das war immer Europa. Also ist diese Anziehungskraft von Europa auch ganz natürlich. Lassen Sie mich eines sagen. Ich habe das Wesen Lateinamerikas dank Europa entdeckt. Vor Europa hatte ich keine Vorstellung von Lateinamerika als kultureller Einheit. Erst in Paris habe ich entdeckt, dass es eine reiche lateinamerikanische Literatur gibt. Erst von da an habe ich mich als lateinamerikanischer Autor gefühlt. Damals in den frühen 60er Jahren habe ich einen interessanten Essay von Octavio Paz gelesen, der hieß »Paris, Hauptstadt der lateinamerikanischen Literatur«. Das war interessant. In Paris wurden seit dem 19. Jahrhundert viele lateinamerikanische Künstler erst als solche anerkannt. Ich auch, natürlich.
Y en mi caso, desde luego, fue verdad, ¿no?
Sie sind in Peru aufgewachsen und in Bolivien. Sie haben Jura und Literatur studiert, waren zuvor auf einer Kadettenanstalt, vielleicht auch etwas Europäisches. Man denkt sofort an die Wiener Literatur, an Musil und so weiter. Ja, und haben aber dann als Student unbedingt die kommunistische Partei mit neu begründen wollen, obwohl sie aus einer großbürgerlichen Familie kommen. Was wollten sie damit erreichen? Warum sollte damals, Anfang, Mitte der 50er Jahre, unbedingt in Peru diese kommunistische Partei in ihren Augen gegründet werden, Mario Vargas Llosa?
Bueno, yo estuve un año en el Partido Comunista,
Ich war ein Jahr in der Kommunistischen Partei, 1953 in meinem ersten Studienjahr. Damals gab es eine schreckliche Militärdiktatur in Peru, die Diktatur des Generals Otrilla. Alle politischen Parteien waren verboten. An der Uni, an der ich studierte, wurden viele Studenten und Professoren verhaftet. Viele Professoren waren im Exil. Ich war ein rebellischer Jugendlicher. Ich wollte etwas dagegen tun. Und die Kommunistische Partei, die sehr klein war, war eine der aktivsten und militantesten Organisationen gegen die Diktatur. Also erschien sie mir sehr passend. Die lateinamerikanischen kommunistischen Parteien waren damals sehr dogmatisch, stalinistisch, sehr heftig in ihren Reaktionen. So kam es immer wieder zu Zusammenstößen. Nach einem Jahr trat ich dann wieder aus. Aber es war eine reiche Erfahrung für mich. Ich habe dadurch erkannt, wie beschränkt der Utopismus ist. In einem meiner Romane, er heißt »Das Gespräch in der Kathedrale«, habe ich dieses Dilemma beschrieben. Es war mein eigenes und das so vieler Lateinamerikaner meiner Generation.
Sie sind dann direkt nach dem Studium im zarten Alter von 21 Jahren nach Paris gegangen, hatten dort eben ein Stipendium beantragt, waren in Madrid, haben in Madrid über Gabriel García Márquez promoviert, waren in London, haben für Tageszeitungen gearbeitet, waren Übersetzer für Agence France-Presse und hatten schon sehr früh, unvorstellbar früh, literarische Preise erhalten, schon mit 27 Jahren einen wichtigen Kritikerpreis in Madrid, dann den lateinamerikanischen Preis Romulo Gallegos, schließlich den Planeta, den Cervantes und auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Ihnen fehlt eigentlich nur noch der Nobelpreis.
Yo nunca pienso en el premio Nobel. Los periodistas me hacen hablar sobre el premio Nobel, pero
ach, ich denke nie an den Nobelpreis. Die Journalisten, sie fragen mich immer danach. Aber für einen Autor ist es doch nicht gut, immer an den Nobelpreis zu denken. Der Gedanke, er könnte einen korrumpieren. Viele Autoren schielen danach, aber das Ergebnis ist dann nur schlechte Literatur. Ich denke, ich habe in meinem Leben großes Glück gehabt. Als junger Autor musste man in Peru ein Leben voller Opfer führen. Man lebte am Rand der Gesellschaft. Es war praktisch unmöglich, von dem zu leben, was man als Schriftsteller verdiente. Es gab nur sehr wenige Verleger. Ich hatte das Glück, dank Europa Verleger wie Carlos Barral von Cés Barral kennenzulernen. Er war ein Förderer Lateinamerikas. Ich hatte das Glück, dass meine Bücher in andere Sprachen übersetzt wurden. So konnte ich mich schon nach wenigen Jahren ganz dem Schreiben widmen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Das ist für mich das Glück in meinem Leben. Für viele Autoren aus Lateinamerika blieb das Schreiben immer nur ein großes Opfer.
Y todavía para muchos escritores latinoamericanos su vocación es un gran sacrificio, ¿no?
Eine ihrer großen Entdeckungen, ja, Offenbarungen war sicherlich die Begegnung mit Gabriel García Márquez, über den sie ja promoviert haben. Aber es gab ja dann schon sehr früh ein Zerwürfnis mit dem Nobelpreisträger. Wie kam es dazu?
Mire, yo descubrí a García Márquez cuando yo trabajaba haciendo lo que usted hace en la radio televisión francesa. Yo hacía programas.
Schauen Sie, ich habe García Márquez kennengelernt, als ich beim französischen Rundfunk gearbeitet habe. Ich habe da Sendungen für Spanien und Lateinamerika gemacht. Damals hat man in Europa gerade die Literatur Lateinamerikas entdeckt, zur gleichen Zeit wie ich selbst. Meine Differenzen mit García Márquez sind nicht literarischer Art. Ich schätze sein Werk. Ich habe sogar ein Buch über García Márquez geschrieben, aber politisch stimme ich gar nicht mit ihm überein. Er verteidigt eine kommunistische Diktatur wie die von Fidel Castro, die ich als Schande für Kuba und für Lateinamerika, für die demokratische Kultur überhaupt empfinde. Aber er ist kein Einzelfall. Viele Schriftsteller halten den Mythos einer kommunistischen Kollektivgesellschaft aufrecht, als Lösung für alle Probleme, obwohl doch die moderne Geschichte sie Lügen straft. Die Unfähigkeit des Kommunismus ist doch bewiesen, oder?
Que ha mostrado la total inoperancia del comunismo, ¿no?
Mario Vargas Llosa, in Ihren Werken spielt die Kunst eine große Rolle. Sie sind auch ein Musikliebhaber. Sie haben einen Roman geschrieben, in dem der Wiener Maler Egon Schiele eine große Rolle spielt. Aber Sie lieben auch einen Wiener Komponisten. Wer ist das? Es ist schon zu vermuten, wen Sie nennen werden.
Me gusta mucho Mahler, la época en que vivió y la ciudad de.
Mir gefällt Gustav Mahler besonders gut. Auch die Zeit und die Stadt seiner großen Werke. Wenn ich wählen könnte, wo ich leben könnte, würde ich am liebsten in Wien zur Zeit von Mahler leben. Ich glaube, dort und damals gab es ein Aufblühen der Künste, der Ideen, der Musik, der Malerei, wie es das selten in Europa seit der Renaissance gegeben hat. Ich bewundere die Musik von Mahler sehr. Sie ist ein Wunder des 20. Jahrhunderts.
La música de Mahler, que para mí es una de las maravillas del siglo XX.
Wir hören aus den Liedern eines fahrenden Gesellen, ging heute Morgen übers Feld, und es singt natürlich Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik.
Ging heut Morgen übers Feld, Tau noch auf den Gräsern hing, sprach zu mir der Lustgefink, ei du Geld, wo Morgen ein Geld, wo wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt? Zwingt, zwingt, öl und blind, wie auch die Glockenblume am Feld hat mir lustig guter Ding, mit den Glöckchen klinge, 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 klinge.
Sie hörten »Ging heut Morgen übers Feld« aus den Liedern eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler. Gesungen hat Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik. Mein Gast im Doppelkopf ist Mario Vargas Llosa, dem dieses Lied besonders gefällt. Reizt sie diese schöne Welt? Es gibt ja auch sehr traurige Lieder von Gustav Mahler, aber das ist ja fast eher ein eben schönes, gefälliges Lied.
Creo que uno de los grandes méritos de Mahler, que a mí me gustaría imitar de algún modo, es que él consiguió.
Ich sehe es als eines der großen Verdienste von Mahler an, und darin möchte ich ihm selbst gerne nacheifern, dass seine Musik absolut universell ist und zugleich tiefe Wurzeln in seiner eigenen Kultur und seiner Zeit hat. Deshalb findet seine Musik, glaube ich, so eine vielfältige Hörerschaft. Sie erreicht Uneingeweihte, sie kann Durchschnittspublikum genauso verführen, wie sie anspruchsvolle Hörer erreicht, die das Komplexe, das Neue, das Wagnis lieben. Ich glaube, dass diese Kombination mit Mahler und der Malerei, der Literatur und Lyrik seiner Zeit einen Höhepunkt erreicht. Danach teilt sich die Kultur auf in eine Kultur für Spezialisten und eine für das Volk. Die Eliten, die sich für sophisticated halten und das Komplizierte schätzen, überlassen dem breiten Publikum den Konsum des Populären, das häufig keine Qualität und Kreativität mehr hat.
Que muchas veces no tiene calidad ni creatividad ninguna, ¿no?
Vielleicht können wir hier eine Brücke finden zu Ihrem Romanwerk. Sie selbst sind ja auch sehr verwurzelt mit Peru und auch mit dem Leben der Eingeborenen dort. Und in Ihrem Roman El Hablador beschreiben Sie das Amazonasvolk der Machiguengas, ein vom Untergang bedrohtes Volk, ohne Autoritäten, doch eine gibt es bei Ihnen, eben den Geschichtenerzähler. El Hablador, nicht der Narrator, nicht der Erzähler, sondern das ist eine Art Sprecher. Und ich möchte eine Passage zitieren aus diesem Roman, der auf Deutsch der Geschichtenerzähler heißt. Diese Machiguengas zeichneten sich durch eine beinahe schon krankhafte Neigung aus, Geschichten zuzuhören und zu erzählen, sie waren unverbesserliche Klatschmäuler. Es hielt sie nirgendwo, sie empfanden nicht die geringste Anhänglichkeit für den Ort, an dem sie lebten, und man könnte meinen, sie seien vom Teufel der Bewegung besessen. Sind Sie so eine Art Machiguenga?
Bueno, en el sentido de tener adentro el diablo del movimiento, sí, porque...
Gut, in dem Sinn, dass ich in mir auch den Teufel der Bewegung spüre, ja. Weil ich mich ja schon vor meiner Geburt bewegt habe und dann später Städte, Länder, Landschaften, Sprachen wechselte. Vielleicht hat mich deshalb die Kultur der Machiguengas so angezogen, habe ich deshalb einen Roman über die Machiguengas geschrieben. Was mich vielleicht am meisten beeindruckt hat, war die entscheidende Rolle, die der Geschichtenerzähler bei den Machiguengas spielt. Ihr Volk lebt zerstreut in einem schwer zugänglichen Gebiet des Amazonas-Urwalds. Die Machiguenga haben fast keinen Kontakt untereinander. Allein die umherziehenden Geschichtenerzähler stellen den Kontakt her. Sie sind wie die Troubadoure des Mittelalters. Sie ziehen von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf. Sie übermitteln Nachrichten, erzählen Geschichten, die an die gemeinsame Vergangenheit erinnern, und sicher erzählen sie auch erfundene Geschichten. So wird die Gemeinschaft der Machiguenga aufrechterhalten. Mich hat das sehr bewegt, eine Geschichte über solch einen Geschichtenerzähler der Machiguengas zu erzählen.
A mí me conmovió mucho y me dio la idea de escribir una historia sobre un hablador, sobre un contador de historias machiguenga.
In Ihren Romanen beschreiben Sie immer wieder die Welt der Indios, aber Sie sind kein Indigenista, keiner, der die Partei der Eingeborenen ergreift gegen die Moderne, gegen den Fortschritt. In Ihrem Roman Tod in den Anden gehen Sie dann sogar so weit, gewissen Eingeborenen von Peru einen Dionysos-Kult zuzuschreiben, also auch Menschenopfern zuzuschreiben. Wo beginnt Ihr Mitgefühl mit den Indios und wo hört es auf?
Yo tengo la mayor de las simpatías y una enorme curiosidad, además por las culturas primitivas.
Ich hege größte Sympathie für die ursprünglichen, die primitiven Kulturen. Ich bin richtig neugierig auf sie in Peru, in Lateinamerika, in der ganzen Welt. Ich glaube, dass es zu unseren Menschenpflichten gehört, diese primitiven Kulturen zu bewahren. Zugleich glaube ich aber, es wäre ungerecht, eine Gemeinschaft in eine bestimmte Seins-, Glaubens- und Lebensweise einzusperren. Dadurch werden sie von den Möglichkeiten des modernen Lebens abgeschnitten. Diese Kulturen werden oft brutal ausgebeutet, abhängig gemacht. Sie werden mit Krankheiten angesteckt, für den Drogenhandel missbraucht, von modernen Ausbeutern, die in diese primitiven Kulturen eindringen. Sie haben keinen Schutz vor ihnen. Ich meine also, es wäre vernünftig, an diesen primitiven Kulturen alles zu bewahren, was mit der Moderne vereinbar ist. Aber sie sollten die Vorteile dieser Moderne nutzen können. Die Vorzüge der Erziehung, der Arbeit, um nicht als Mensch zweiter oder dritter Klasse leben zu müssen. Das ist ein schwieriges Gleichgewicht, aber ich glaube, so könnten sie vor dem Verschwinden gerettet werden.
Es ist eine Tarea muy difícil, pero creo que lo contrario es condenar a esas culturas a la explotación, a la marginación y en última instancia a la desaparición.
¿Haben diese Völker überhaupt noch eine Chance?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque no hay un ejemplo.
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Es gibt kein Modell dafür. Alle Gesellschaften, die es versucht haben, haben ihre Ursprünglichkeit verloren. Dennoch ist es ungerecht, diese Völker gewissermaßen in Konzentrationslagern, in Reservaten einzusperren, in denen sie sich selbst zerstören. So können sie sich nicht entwickeln.
Autodestruyéndose, sin tener la vitalidad, la posibilidad de evolucionar, de cambiar.
In Ihrem Roman Das Paradies ist anderswo, Mario Vargas Llosa, erzählen Sie das Leben der Frauenrechtlerin Flora Tristan und des Malers Paul Gauguin nach. Das war der Enkel von Flora Tristan und Tristan selbst stammte aus Peru, also dreht sich wieder einmal einer ihrer Romane um Peru. Aber nicht Peru interessiert mich hier, sondern wie Sie dieses Mal die Eingeborenen von Tahiti behandeln. Bei Ihnen, bei diesen Maori, machte ja Paul Gauguin Halt und suchte dort sein Paradies auf Erden, sein Maori, Eden. In diesem Roman kommen nun die primitiven Eingeborenen von Tahiti, die Maori, eigentlich ganz gut weg. Ist das eine Art Wiedergutmachung nach dem Tod in den Anden, wo eigentlich die Eingeborenen unter dem Einfluss dieses Dionysus-Kultes als Irrationalisten dargestellt wurden? Also versuchen Sie, die Eingeborenen dieses Mal als positives Element zu entwickeln.
Yo trato en la novela de ser muy fiel a la idea que llevó a Gauguin a Tahití y a las Islas Marquesas.
Ich behandle in diesem Roman die Ideen, die sich Paul Gauguin in Tahiti gemacht hat. Es sind nicht meine eigenen Ideen. Er glaubte, dass die Kunst Europas, des Westens, im absoluten Niedergang war, dass die Kunst nur noch in den primitiven Kulturen Meisterwerke hervorbringen würde, weil der Mensch dort total frei sei, um seine Wünsche und Begierden, alle Instinkte zu befriedigen. Er suchte ein Paradies, das er nicht gefunden hat.
Aber er hat doch dort große Glücksmomente gefunden.
Idea era tan fuerte que ese paraíso él lo inventó.
Seine Idee war so stark, dass er sich sein Paradies erfunden hat, aber er hat es nicht in der Wirklichkeit gefunden, er hat es in seine Bilder gesteckt. Sein wirkliches Leben war traurig und elend, es war von Krankheit und Marginalisierung zerstört. Allein durch die Idee fand er wieder Kraft zu malen. Er konnte so für die gesamte abendländische Malerei einen neuen Weg finden, eben durch seine Berufung auf die ursprünglichsten Kulturen.
De acercamiento y reivindicación de las culturas más primitivas.
Aber es gibt dennoch diese Verbindung auch zum Leben. Sowohl Paul Gauguin findet in ihrem Roman Das Paradies ist anderswo, Mario Vargas Llosa, doch Momente des Glücks. Er trifft auch auf eine Figur, es ist vielleicht auch eine magische Figur, die weder Frau noch Mann ist und er wird selbst zur Frau. Das sind doch Momente des realen Lebens und nicht allein der Kunst.
Eso es verdad. Él, por ejemplo, en el campo del sexo, descubrió en el mundo...
Ja. Das ist wahr. Es gilt zum Beispiel für die Sexualität. Er entdeckte in der Welt der Maori, dass es dort eine freie Sexualität gab, die in Europa unbekannt war. Wenn man die Bilder von Gauguin betrachtet, kann man einige vage dargestellte Figuren entdecken, die offensichtlich in geschlechtlicher Hinsicht nicht eindeutig bestimmt sind. Das hat er in der Wirklichkeit selbst erfahren. Bei den Maori hat sich das erhalten, obwohl es eine starke Unterdrückung von Seiten der französischen Kolonialherren und der katholischen Priester und der evangelischen Pastoren gab. Sie bekämpften den Mau. Dieser Mau war ein männliches, jugendliches Wesen, dem man die Erscheinung einer Frau verlieh. Dieses dritte Geschlecht wurde in der Gesellschaft der Maori völlig anerkannt. Das hat Gauguin sehr beeindruckt. Ich glaube, nur vor diesem Hintergrund kann man gewisse Figuren in seinen Bildern verstehen, die eben kein eindeutiges Geschlecht haben. Darum stimmt es, dass er im Umgang mit einem Mau eine völlig freie Sexualität erlebt hat, die, das ist ganz klar, es in Europa so nicht gegeben hat.
Es verdad que en eso sí él encontró una libertad sexual que desde luego en Europa no existía, ¿no?
Die Sexualität spielt ja in fast allen ihren Romanen, angefangen von Das grüne Haus bis zum Tod in den Anden, bis jetzt auch wieder Das Paradies ist anderswo, die entscheidende, die zentrale Rolle. Ich möchte Sie jetzt auf einen Aspekt hinweisen oder Sie danach fragen, was Sie eigentlich antreibt als Motiv. Sie haben ein Buch veröffentlicht, wie man Romane schreibt, und da sprechen Sie von einer Metapher, Cado Blepas. Das ist das Tier bei Flaubert, Gustave Flaubert, einer ihrer großen Modelle in ihrem Leben als Schriftsteller. Im Drama Die Versuchung des heiligen Antonius ist es ein Tier, das sich selbst verschlingt, verzehrt. Und Sie sagen, das sei eine Metapher für die Suche nach dem Thema. Genauer sogar, das Thema sucht den Autor, nicht umgekehrt. Was war denn Ihr Cado Blepas Tier, das Sie dazu antrieb, Ihren letzten Roman Das Paradies ist anderswo zu schreiben, Mario Vargas Llosa?
Quisiera explicar un poco lo del Cado Blepas. Es un animal mítico que se alimenta de sí mismo.
Vielleicht sollte ich genauer erklären, was das ist, dieses Cado Blepas. Es ist ein mythisches Tier, das sich von sich selbst ernährt. Es verzehrt sich selbst, seine Pfoten. Ich versuche, auf diese Weise zu beschreiben, wie der Autor schreibt, wie er von seinen eigenen Erfahrungen zehrt, von den Bildern, die sein Gedächtnis bewahrt. Und für viele Schriftsteller, mich eingeschlossen, ist dies das Rohmaterial ihrer Fantasie, ihrer Einbildungskraft. Was nun den Sex betrifft, er spielt tatsächlich eine zentrale Rolle in meinen Romanen, aber auch in meinem Leben. Ich glaube, es ist absolut unmöglich, auf Sex zu verzichten. Wenn einige Personen aus religiösen Gründen auf Sex verzichten wollen, so leben sie doch indirekt von der Sexualität und sei es nur durch die Erinnerung an den Sex. Selbst in den am weitesten fortgeschrittenen Gesellschaften versteckt sich die Sexualität in vielen Ritualen oder sie wird ins Private projiziert. In den weniger weit entwickelten Gesellschaften ist Sex deutlicher sichtbar und wird offener geäußert. Da viele Romane in Peru oder in Lateinamerika spielen, tritt auch der Sex deutlicher hervor. Aber ich habe auch Geschichten über das Privatleben geschrieben. Zum Beispiel die Geschichte von Don Rigoberto oder von Doña Lucrecia. Oder die von De Chito, die sehr von der Erotik geprägt sind. Die Erotik braucht das Private, die Intimität. Die Erotik ist eine zivilisierte und raffinierte Form der Humanisierung des Tieres, des Geschlechtlichen. Eine Verwandlung des tierischen Instinkts in eine köstliche Zeremonie, die viel mit Kunst, mit Literatur zu tun hat. Auf ihre Art kann sie ein Meisterwerk sein.
In una delicada ceremonia que tiene mucho que ver con el arte, con la literatura y que a su manera puede llegar también a constituir una obra maestra, ¿no?
Ein anderes Moment in ihrem Leben, wie in ihrem Schreiben, ist ja die Absage an die politische Utopie. Das war ja schon in der Auseinandersetzung mit Castro, die schon bei Ihnen sehr früh angefangen hat, schon eben in den 60er Jahren haben Sie gespürt, dass das ein totalitäres Regime ist. Jetzt aber stellen Sie in Ihrem neuen Roman »Das Paradies ist anderswo« eine politische Utopie in einem rosigen Licht dar, finde ich, nämlich diese Utopie von Flora Tristan, der Arbeiterunion, ihre Verneinung der Ehe, ihren Kampf für Frauenrechte. Ist das nicht ein Widerspruch?
No hay una contradicción, porque a mí en Flora Tristán me admira mucho su valentía para...
Nein, da gibt es keinen Widerspruch, weil ich die Tapferkeit von Flora Tristán sehr bewundere, mit der sie gegen eine ungerechte Gesellschaft kämpft. Ich bewundere ihren Mut, eine Frau zu sein in einer eingeschränkten Gesellschaft. Sie hat eine politische Organisation gegründet, sie hat Anhänger mobilisiert, um die Menschheit zu revolutionieren. Die Werte, die sie verteidigt hat, vor allem für die Frau, sind nicht utopisch. Das war realisierbar. Viele der Dinge, für die sie eingetreten ist, wurden in der modernen Gesellschaft verwirklicht. In einer Hinsicht kann ich ihr aber nicht folgen, das ist ihre utopische Seite. die Gesellschaft nach einem rationalen Modell aufzubauen, in dem das Leben von der Wiege bis zur Bahre geplant ist, bis ins letzte Detail. Diese Art von Plangesellschaft verwandelt sich trotz der hehren Absichten in eine Hölle. Sie zerstört die Eigeninitiative, macht Schluss mit der Freiheit und endet in einer Robotergesellschaft. Diesem Teil ihrer Ansichten schließe ich mich nicht an. Das hindert mich nicht daran, ihre Großzügigkeit und ihren Idealismus und den Mut, mit dem sie für eine gerechte Sache und gegen die Diskriminierung der Frau kämpfte, zu schätzen.
Pero eso no disminuye para nada la gran generosidad, el idealismo y la valentía con la que ella llevó una lucha a favor de una causa muy justa, que era la no discriminación de la mujer.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückkehren können zu Ihrem Lieblingskomponisten Gustav Mahler, welche Lieder mögen Sie besonders gerne, welche Werke von ihm?
La Quinta Sinfonía, a mí me parece la más ambiciosa de las que escribió, la más audaz.
Die fünfte Sinfonie, die scheint mir das anspruchsvollste Werk zu sein, das er komponiert hat, das kühnste Werk. Sie ist ein völlig in sich geschlossenes Werk. Mich erinnert sie an die großen Romane. Ein großer Roman ist wie die fünfte von Mahler, eine Welt, in der sich die Motive wiederholen, sich verbinden, sich gegenseitig bereichern. Er hat eine immens komplizierte Welt erschaffen, die sich selbst genügt. Man hat den Eindruck, dass da nichts zu viel ist und nichts fehlt. Die fünfte ist in jeder Hinsicht vollendet. Ich glaube, diese Art Totalität und Perfektion, die Mahler in der fünften Sinfonie erreicht hat, sie macht auch die großen Romane aus. Krieg und Frieden, Der Zauberberg, Ulysses, Don Quixote. Also für mich als Romancier ist das meine persönliche Utopie. Wenn es einem gelingt, diese Totalität, diese Perfektion, die Mahler in der fünften erreicht hat, zu schaffen, das wär's, nicht wahr?
Y bueno, como novelista, pues es mi utopía personal poder escribir alguna vez una novela que tenga esa totalización y esa perfección que Mahler alcanzó en la quinta, ¿no?
Im Doppelkopf haben wir nicht die Zeit, die fünfte, auch keine Auszüge daraus zu hören, die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler, aber ein Lied, das auch in der fünften eine große Rolle spielt, aus den Kindertotenliedern, nämlich Oft denke ich, sie sind nur ausgegangen, wieder interpretiert, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Das war Oft denke ich, sie sind nur ausgegangen, aus den Kindertotenliedern von Gustav Mahler, interpretiert, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Herr Vargas Llosa, Sie sagten gerade eben, während wir das gehört haben, was Ihnen besonders aufgefallen ist.
Bueno, yo creo que una de las combinaciones más difíciles de alcanzar en no solo en la música, sino en el arte en general, es lo que él alcanza.
Also ich glaube, was am schwierigsten zu erreichen ist, nicht nur in der Musik, sondern in der Kunst im Allgemeinen, ist diese Verbindung populärer Quellen mit dem raffinierten, komplizierten, experimentellen, also mit dem Bruch mit den Konventionen seiner Zeit. Ich glaube, dass diese Verknüpfung die großen Werke der Literatur geschaffen hat. Die großen Romane, die großen Gedichte. Ganz klar, jeder Romancier oder Schriftsteller träumt davon, dass ihm das in seiner eigenen Arbeit gelingt.
Und desde luego es lo que cualquier novelista o escritor soñaría con alcanzar también en su propio trabajo.
Im Doppelkopf von HR2 mit Mario Vargas Llosa als Gast und Ruthard Stäblein als Gastgeber gehen wir nun in die dritte und letzte Runde. Dabei soll es um Vargas Llosa als Intellektuellen und Politiker gehen. Der Höhepunkt der politischen Karriere von Vargas Llosa war die Kandidatur als Präsident für sein Land Peru. 1988 gründeten sie in Peru die Demokratische Front Fredemo mit einem liberalen Wirtschaftsprogramm. Sie kandidierten damals gegen Alberto Fujimori, der erst in der zweiten Wahlrunde siegen konnte und später zum Diktator wurde und dann einen brutalen Unterdrückungsapparat aufbaute. Senor Vargas Llosa, bereuen Sie es heute, in die politische Arena gestiegen zu sein, oder würden Sie es noch einmal tun?
Mi paso por la política profesional fue eso, un paso, fue una experiencia temporal.
Mein Schritt in die Berufspolitik war nicht mehr als das, ein Schritt eben, eine Erfahrung für eine gewisse Zeit. Ich habe immer gesagt, dass ich auf die Literatur nicht verzichten will, um mich stattdessen ganz auf die Politik zu konzentrieren. Obwohl ich nie wieder für irgendetwas kandidieren werde, glaube ich doch, dass der Schriftsteller die Verpflichtung hat, am bürgerlichen, am öffentlichen Leben teilzunehmen, indem er seine Ideen einbringt, eine kritische Haltung zeigt. Die Literatur ist nicht zwecklos, sie muss auf die Gesellschaft einwirken. Diese Idee mag zwar bei der Jugend nicht mehr so verbreitet sein, aber sie hat damit zu tun, wie ich die Literatur entdeckt habe. Und darum glaube ich, dass ich diese Einstellung bis zum Ende beibehalten werde.
Sie schreiben zweimal im Monat für El País einen politischen Kommentar.
Exactamente.
Und Sie schreiben aber auch Reportagen, nicht nur für El País. Eine führte Sie in den Irak und Sie haben dort den amerikanischen Zivilgouverneur, Verwalter Paul Bremer getroffen. Und Sie sagten dann in der Reportage, bekundeten Sie, vor dem zweiten Golfkrieg waren sie dagegen, dass die Amerikaner dort intervenieren. Nachdem sie aber mit Paul Bremer gesprochen haben, fanden sie dann doch, es war wichtig, diesen Diktator zu stürzen und eben den Weg für die Demokratie zu öffnen, damit der Irak so etwas wie die Avantgarde für die Demokratie im Nahen Osten wird, damit da ein Weg geöffnet wird. Finden Sie das immer noch?
Mire, desgraciadamente, la carta para mí más respetable que tenía Estados Unidos.
Das meine ich trotz allem immer noch. Die ehrenwerteste Aufgabe, die sich die USA und die Koalition mit dieser Intervention gestellt haben, bestand darin, eine schreckliche, eine blutige Diktatur wie die von Saddam Hussein zu zerstören und so zur Demokratisierung des irakischen Volkes beizutragen. Damit im Irak endlich die Menschenrechte respektiert werden, damit Recht herrscht, die Diskriminierung der Frauen aufhört und so weiter. Seitdem wir wissen, dass gefoltert wurde, zudem im Kerker von Abu Ghraib, dem Symbol der Grausamkeit und der Folter von Saddam Hussein, seitdem also diese Bilder aufgetaucht sind, haben die USA die moralische Legitimation ihrer Intervention eingebüßt. Die Moral war die einzige Rechtfertigung der Intervention, denn es gab keine Massenvernichtungswaffen, auch keine Komplizenschaft von Al-Qaida und Saddam. Ich frage mich, ob es überhaupt noch eine Chance für die Demokratisierung des Irak gibt.
Ese proceso de transición de Irak hacia una sociedad democrática.
Wechseln Sie auch Ihre politische Meinung?
Bueno, no, mi posición es siempre la misma, es la defensa de la democracia, de la cultura democrática.
Was soll denn das? Meine Einstellung hat sich nicht geändert. Ich bin für die Verteidigung der Demokratie, der demokratischen Kultur, der Toleranz, der Vielfalt. Ich glaube, dass die demokratischen Länder im Rahmen des Möglichen den Menschen helfen müssen, die unter einer Diktatur leben, sich von dieser Diktatur zu befreien. Aber es gibt etwas, das Albert Camus geschrieben hat. Nicht das Ziel, sagte er, rechtfertigt die Mittel, sondern die Mittel rechtfertigen das Ziel. Die USA scheinen das vergessen zu haben, wenn sie im Irak die gleichen Mittel anwenden, die Saddam Hussein angewandt hat, die Folter, die Einschränkung der Menschenrechte durch den Missbrauch der Gefangenen und den Einsatz brutaler Mittel. Aber all das verrät leider die Ziele der Intervention. Ich glaube, dass man sehr kritisch sein muss und gleichzeitig fordern muss, dass es einen Wechsel in der Politik gibt oder Sanktionen, eine strenge Verfolgung der Urheber dieser Strukturen. Die darf dann nicht nur eine Handvoll Soldaten betreffen. Es muss derjenige ausfindig gemacht werden, der für ihr Tun in der Hierarchie verantwortlich ist. Zum Glück ist das in einer demokratischen Gesellschaft möglich. Da gibt es unabhängige Richter, eine freie Presse und den Druck der öffentlichen Meinung. Es muss Sanktionen geben. Nur so kann der immense Schaden behoben werden, den sich die USA selbst zugefügt haben, nicht wahr?
Y hay una presión de opinión pública que debe exigir unas sanciones. Es lo único que puede en el mediano plazo reparar el enorme daño que se ha hecho a sí mismo Estados Unidos, ¿no?
Sie befürchten also, Mario Vargas Llosa, dass dieser sogenannte Patriot Act, diese Aktionen gegen den Terrorismus in den USA, dazu führen könnten, dass die Demokratie dann eben darunter leiden könnte.
Bueno, mire, esa es una de las manifestaciones más perversas y diabólicas del terrorismo. No solamente destruye.
Das ist wirklich eine der perversesten und teuflischsten Folgen des Terrorismus. Er zerstört nicht nur, er verleitet auch die Demokratien dazu, die Werte und die Prinzipien der Demokratie zu beschneiden. Genau das tut der Patriot Act. Er beschneidet die demokratischen Grundwerte. Darum habe ich und mit mir viele Menschen, die an die Demokratie glauben, und zwar auch in den USA, diesen Patriot Act kritisiert. Zum Glück gibt es viel Kritik und viel Widerstand sowohl von politischen Organisationen und Menschenrechtsvereinigungen in den USA gegen diese Beschneidung der Demokratie. Wenn die Demokratien sich selbst umbringen, um sich besser gegen den Terrorismus zu verteidigen, dann hat der Terrorismus gesiegt. Die Demokratie darf keine Zugeständnisse machen, wenn es um die Grundwerte der Freiheit und des Rechtsstaats geht.
Si las democracias se suicidan para defenderse mejor del terrorismo, el terrorismo ha ganado. La democracia no puede hacer concesiones en lo que son los principios básicos de la legalidad y de la libertad, ¿no?
Also sollten wir verhindern, dass die Terroristen gewinnen, indem wir genau unsere demokratischen Freiheiten verteidigen. Mario Vargas Llosa, ich möchte Sie zum Abschluss fragen, wie sehen Sie Ihr Selbstverständnis als Bürger, Autor und Publizist im Zeitalter der Globalisierung?
Bueno, yo creo que la globalización es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad, porque la...
Ich glaube, es gibt wenig, was der Menschheit so gut tut wie die Globalisierung. Denn die Aufhebung der Grenzen, die Schaffung von internationalen Märkten, die Schaffung eines freien internationalen Handels, all das kann den unterentwickelten Ländern in ihrer weiteren Entwicklung helfen. Das ist das eine. Aber ich glaube auch, dass die Globalisierung sich nicht auf das Gebiet der Wirtschaft, der Technologie, der Kommunikation beschränken sollte. An erster Stelle sollte die Demokratie globalisiert werden. Ich glaube, dass am Ende die Vorteile der Globalisierung größer sein werden als die Nachteile, oder?
Ich glaube, dass las ventajas de la globalización son mucho mayores que los perjuicios, ¿no?
Muchas gracias, señor Mario Vargas Llosa.
Encantado, con mucho gusto.
Das war der Doppelkopf in HR2 mit dem peruanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa als Gast und Ruthard Stäblein als Gastgeber. Wir verabschieden uns von Ihnen mit einem weiteren Stück des Lieblingskomponisten von Vargas Llosa mit dem Urlicht aus der Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler in ein neues Licht gerückt von Uri Kane.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.